Was läuft im Schweizer Finanzbereich? Welche globalen Entwicklungen gilt es zu beachten? IFZ Talking Finance, der Podcast für Schweizer Finanzfachleute, präsentiert vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, ein Podcast der Hochschule Luzern Wirtschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge IFZ Talking Finance. Heute IFZ Talking Finance mit Christian Schmal. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo Thomas.
Gerne möchte ich dich kurz vorstellen, bevor wir auf deine aktuelle Tätigkeit eingehen. Du warst viele Jahre bei Groupon, beim Unternehmen Groupon tätig, vom Jahr 2010 bis 2017, zuerst als Treasury Analyst, dann über verschiedene Funktionen bis hin zum Treasury Manager. Dann April 2017 hast du zu Delivery Hero gewechselt, wo du jetzt heute als Director des Treasuries tätig bist. Du hast ein Bachelor in Business Administration an der Berlin School of Economics and Law abgeschlossen 2009, hast auch ein Auslandssemester gemacht an der ZHW in Winterthur und von da kennen wir uns 2015 bis 2016 den CAS Swiss Certified Treasurer bei uns an der Hochschule Luzern. Bevor wir ins Gespräch und näher aufs Treasury eingehen bei Delivery Hero, möchte ich noch zum Unternehmen ein, zwei Punkte erwähnen. Eben, ihr habt Sitz in Berlin, seid eine Online-Lieferplattform für Essen, Lebensmittel und auch andere Produkte des täglichen Bedarfs. Es ist beeindruckend, dass ihr mittlerweile in über 70 Ländern auf vier Kontinenten vertreten seid. Weltweit habt ihr 53.000 Mitarbeitende und im Jahr 2022 habt ihr einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Ihr leistet Pionierarbeit beim sogenannten Quick Commerce und auch in der nächsten Generation von E-Commerce mit dem Ziel, eben Lebensmittel in unter einer Stunde zu liefern. Und die Zahlen sind für mich umso beeindruckender, wenn man sieht, dass das auf der Zeitachse von der Entwicklung her so gelaufen ist, dass ihr 2008 die Idee hattet. 2011 wurde dann die Unternehmung Delivery Hero effektiv gegründet. Man hat Lieferheld übernommen 2012, Entschuldigung, 2012 und 2017 seid ihr in Frankfurt an die Börse gegangen. Im August 20 bis Juni 22 war man auch im DAX, heute im MDAX aufgenommen und vielleicht noch ein, zwei Konkurrenten von euch. Ihr seid da im Markt tätig mit Just Eat, Uber Eats, Volt von DoorDash und es gibt auch noch Lieferando. Also das als kleine Einführung für mich sehr beeindruckende Dimensionen, eben wenn man auch an die 53.000 Mitarbeitende denkt. Wir möchten jetzt aber mehr erfahren, wie es in Sachen Treasury bei euch aussieht. Also du bist im Jahr 2017 dazu gestoßen, das war genau das Jahr des IPOs. Erste Frage, wie hast du das Corporate Treasury damals vorgefunden, Christian?
Also erstmal danke nochmal, Thomas. 2017, wie gesagt, das war die Zeit, wo ich aus der Schweiz, aus Schaffhausen, dann zurück nach Hause gezogen bin, quasi nach Berlin. Im April 2017, im Grunde genommen 2 Monate vor IPO. Was habe ich damals vorgefunden? Grundsätzlich habe ich erstmal ein sehr junges, dynamisches, innovatives und sehr, sehr, sehr wachstumorientiertes Unternehmen vorgefunden. Das gilt für das Unternehmen, das gilt für die Finance-Abteilung, das gilt auch für die Treasury-Abteilung. Wie du schon erwähnt hattest, der IPO in 2017, im Juni, also 2 Monate nachdem ich bei Delivery Hero angefangen habe, definitiv spannende Wochen und Monate, um einzusteigen. Was ich noch vorgefunden habe, vielleicht das vorneweg, weil es auch ein bisschen spezifisch ist für Delivery Hero, und auch besonders für das Wachstum. Und das ist etwas anders als das, was ich vorher bei Groupon kannte, ist das stark M&A-getriebene Wachstum. Im Grunde genommen, genau. Und zum Treasury selbst habe ich vorgefunden, ein Team, was damals aus, ich glaube, 2,5 FTEs bestand, plus einem Werkstudenten. Das Treasury hat sich damals wirklich auf Kernanforderungen damals des Managements konzentriert, was damals hieß, Transparenz im puncto Cash Reporting. Also das Team hat auf Wochen- und Monatsendbasis alle weltweiten Salden reported aller Bankkonten. Und eine wesentliche Funktion war auch die EC-Finanzierung. Denn gerade in den ersten Jahren geht es darum, über die Investitionen in die einzelnen Märkte zu implementieren. Und da geht es halt viel darum, IC-Darlehen oder Eigenkapital-Fundings von der Mutter an die Tochtergesellschaften zu leiten und die Tochtergesellschaften möglichst effizient mit Liquidität auszustatten. Ein zweiter Punkt, was ich vorgefunden habe, war, sag ich mal, das IT-System. Man hat damals ein ziemliches Basissystem verwandt. Ich habe das immer so, also ich meine es nicht despektierlich, das war damals für die Zeit im Grunde genommen genau das Richtige. Ich habe immer gesagt, das war im Grunde genommen eine online-basierte Excel-Tabelle mit einem DH-Logo drauf. Also man kann da wirklich nicht von einem TMS im eigentlichen Sinne sprechen. Aber es war ein System, in dem wir alle Salden reporten konnten. Es war ein System, in dem wir alle IC-Finanzierungen, überwiegend IC-Darlehen administrieren und reporten konnten, die entsprechenden Zinsen berechnen, etc. etc. Das waren im Grunde genommen die Kernfunktionen und das Setup, wie gesagt, mit 2,5 FTEs und einem Werkstudenten, was ich damals in 2017 vorgefunden habe.
Das klingt sehr interessant, eben das Thema IC, Intercompany-Finanzierung, extrem wichtig, wenn man auch sieht, wie ihr stark gewachsen seid. Kannst du etwas sagen, wie dann die weitere Entwicklung ausgesehen hat, ausgehend von diesem entsprechenden Status dann?
Genau. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich glaube, es war an meinem zweiten oder dritten Arbeitstag, habe ich als erstes mal das Team gefragt, ob sie mir eine Liste aller Banksalden und aller Bankinstitute zur Verfügung stellen können, die wir in der Gruppe haben. Das Gute war, das Team konnte mir eine solche Liste zur Verfügung stellen. Ich habe auch dann festgestellt, dass die Daten auch relativ akkurat waren, damals noch nicht ganz bei 100%. Heute sind wir, denke ich mal, bei 100 oder 99% Genauigkeit, aber auch damals war die Qualität der Daten schon sehr gut. Was für mich damals etwas ernüchternd war, und auch das ist zurückzuführen auf das stark M&A-getriebene Wachstum, ist das Resultat der Liste. Dieses Setup war nicht basierend auf einer Bankenstruktur oder Strategie, sondern das war im Grunde genommen alles ein Resultat aus dem M&A-getriebenen Wachstum. M&A bedeutet nicht nur, dass man Kunden, Restaurantpartner und Lieferer akquiriert, sondern man akquiriert natürlich auch sämtliche Systemlandschaften und sämtliche Prozesse der Gesellschaften, die dort eben über die Zeit zur Delivery Hero Gruppe hinzugestoßen sind und auch in den Jahren danach dazugestoßen sind. Und das sind dann eben auch Bankkonten, Bankbeziehungen, etc. etc. Als ich die Liste gesehen habe, war mir im Grunde genommen klar, was ich als erstes zu tun habe, zusammen mit dem Team. Und das bedeutete für uns, dass wir erstmal eine Treasury-Infrastruktur bauen, die im Grunde genommen den Bedürfnissen der Gruppe, dem weltweiten Setup, aber auch dem starken Wachstum, was hinter uns lag und was noch vor uns liegen sollte, gerecht wird. Das bezog sich im Grunde genommen auf zwei wesentliche Punkte, resultierend aus dieser Liste und dem System, aus dem wir es gezogen haben, dass wir sozusagen Kern- und Partnerbanken definieren und entsprechend ausrollen und ein globales Treasury-Management-System verwenden. Ich habe das damals Building the Runway genannt. Wir kommen sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal auf die Terminologie. Aber das war im Grunde genommen das Erste, was ich identifiziert habe, im Grunde genommen innerhalb der ersten Woche, wenn man so möchte.
Das sind natürlich eindrückliche Zahlen eben. Da braucht es eine gute Übersicht und Excel-Liste, dass man dann schlussendlich weiß, wirklich wo wie viel Cash ist und auch die ganze Anbindung solcher Banken. Wozu wir vielleicht im Gespräch noch kommen, ist sicher nicht ganz einfach oder dann mit enorm viel manuellem Aufwand verbunden, um eben so eine Übersicht zu kriegen, mit wo wie viel Cash dann vorhanden ist. Du hast jetzt gesagt, der erste Schritt war dieses Building the Runway, so etwas wie eine, ja, ich nehme an, eine Flugpiste bauen, oder, damit das Treasury abheben kann, damit Delivery Hero auch aus einer Cash-Perspektive optimal funktioniert. Da gibt es ja eigentlich an diesem Zeitpunkt unendlich viel mögliche Schritte, wie die Weiterentwicklung aussieht oder welche Themen gehst du an und was machst du jetzt genau in einem ersten Schritt? Wie hast du das priorisiert, weil es so viele Möglichkeiten gibt? Konntest ja nicht alles auf einmal machen.
Das stimmt genau. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass gerade in den ersten Wochen, ein, zwei Monate, als ich immer mehr Einblick in die Strukturen und in die Anforderungen und Bedürfnisse der Gruppe bekommen habe, sind mir natürlich auch aufgrund der Erfahrung, die ich bei meinem vorigen Arbeitgeber und zusammen mit meinem Management sammeln konnte, viele Punkte durch den Kopf geschossen, die angegangen werden müssten. Und viele von diesen Punkten sind hoch zu priorisieren und wichtig. Nichtsdestotrotz war mir auch klar, dass mit der vorhandenen Teamstruktur, aber auch die gesamte Organisationsstruktur, ist es jetzt nicht möglich, grundsätzlich schwierig, alles auf einmal zu machen. Ja, was ich zusammen mit dem Team als erstes gemacht habe, ist, dass wir eine Strategie definiert haben. Ich spreche da immer sehr gerne in Bildern, weil es das einfach leichter verständlich macht. Wir haben es schon angesprochen. Ich habe gesagt, building the runway, get ready for takeoff und one day starting to fly. Wir hatten das Thema building the runway schon angesprochen. Ich komme gleich nochmal kurz dazu. Zur Strategie noch sehr wichtig, gerade auch bei so schnell wachsenden, dynamischen Unternehmen. Auch das habe ich klar kommuniziert aus der Erfahrung davor, denn ich habe auch davor, wie gesagt, für Groupon und damit einem sehr schnell wachsenden Unternehmen damals gearbeitet, ist, dass man gewisse Geduld hat und die Strategie wirklich Step by Step aufbaut. Deswegen der Runway. Der bezog sich im Grunde genommen, wir hatten es kurz angesprochen vorher, auf die Identifikation von Kern- und Partnerbanken. Mir ist auch immer das Wort Partnerbanken sehr wichtig. Ich habe immer damals gesagt, mit allem Respekt gegenüber der Firma und auch allen Mitarbeitern, aber wir waren sehr jung, sehr, sehr dynamisch. Ich brauchte Partnerbanken an meiner Seite mit auch viel Erfahrung, die zusammen mit uns dann sozusagen den Weg gehen können. Der zweite wesentliche Baustein dieses Runways ist ein globales TMS, um die Prozesse dann aufzusetzen und auch steuern zu können. Du hattest es vorhin angesprochen, in der Einleitung, der IPO stand an. Mit einem IPO ändern sich viele Dinge für eine Firma, sehr viele Dinge für eine Finance-Abteilung und auch für eine Treasury-Abteilung, unter anderem besonders, wenn es um Kontrollen und Compliance-Vorgaben geht. Man kann sich vorstellen, dass wenn Unternehmen so schnell und dynamisch wachsen und noch so jung sind, dann sind die Prozesse nicht immer perfekt aufgebaut, weil man manchmal einfach Geschwindigkeit über Genauigkeit stellen muss. Aber an einem bestimmten Punkt muss eine Firma dann dazu kommen, eben dann da den Turn zu schaffen und dann auch auf Kontrollen und Compliance umzustellen. Das kannte ich aus meinem vorigen Job. Auch da war ich bei einem IPO dabei und habe gesehen, was danach eben wichtig wird. Um diese Kontrollen und auch Compliance zu erfüllen, war unter anderem eben auch das Setup der Kernbanken und des TMS wichtig, um diese Ziele zu erreichen. Heute können wir sagen, dass wir circa 80% unserer Cashflows und Cashbestände über unsere Kern- und Partnerbanken laufen lassen. Viele weitere Prozesse, wir haben damals beim Aufsetzen des Treasury Management Systems, wo wir uns für SAP entschieden haben, auch weil die Firma sich für SAP als globales ERP-System entschieden hatte, haben wir angefangen, im Grunde genommen die Prozesse, die damals schon systemseitig aufgesetzt waren, die IC-Finanzierung, das Cash Reporting als erstes zu übernehmen. Und heute haben wir im Grunde genommen alle unsere wesentlichen Treasury-Prozesse in unser TMS integriert. Alle unsere Investments, unsere FX-Trades, unser Trade Finance etc. etc. sind alle systemintegriert. Und genau, also das waren im Grunde genommen die ersten Schritte, es waren Basisaufgaben. Es ging darum, eine ordentliche Treasury-Infrastruktur zu implementieren, Kernbanken, TMS. Es ging darum, Kontrolle zu generieren, Transparenz zu generieren. Sämtliche Bankzugänge haben wir damals die ganze Administration zentralisiert, zumindest für die Kern- und Partnerbanken, nicht für die Bankinstitute, die weltweit vorhanden waren. Das sind teilweise sehr exotische Länder und Institute, das wäre gar nicht möglich. Wir haben uns darauf fokussiert, die gesamten Cashflows und Cashbestände auf die Kernbanken rüberzuholen und somit die Kontrolle über die Liquidität zu bekommen.
Okay. Ja.
Das waren im Grunde genommen die ersten großen Themen, die ich in den ersten, sagen wir, 1, 2, 3 Monaten gesehen, identifiziert habe und dann zusammen mit dem Team angegangen sind.
Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Du hast vorhin gerade die exotischen Banken und Länder angesprochen. Ich glaube, ihr seid auch in Thailand recht aktiv, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder was ist für dich das exotischste Land, auch vom Finanzmanagement her?
Ich sage immer, meine Favoriten sind immer Kambodscha, Laos und Myanmar. Venezuela, auch ein relativ treasury-seitig herausforderndes Land. Hintergrund ist hier, dass wir teilweise Länder haben, wo es schwierig ist, selbst mit unseren Kern- und Partnerbanken, was im Grunde genommen überwiegend große internationale Bankinstitute sind, zusammenarbeiten und diese in einzelnen Ländern selber auch nicht vertreten sind. Das heißt, ich kann dann nur über lokale Banken gehen und dann wird es für mich einfach schwieriger. Du hattest es vorhin in einem Nebensatz angesprochen, die Systemintegration. Wir haben jetzt, sagen wir mal, 5, 6, 7 Kernpartnerbanken. Hier sozusagen diese mit unserem TMS oder auch mit dem ERP zu verbinden, ist eine Aufgabe, die bewältigt werden kann und bewältigt wurde in den letzten Jahren. Ich sage mal, dann bauen wir 4, 5 Brücken zu den Banken zwischen SAP und unseren ausgewählten Banken. Aber die Brücken zu bauen für Institute, die teilweise nicht, sage ich mal, auf standardisierten Normen zwingend arbeiten, wäre ein Vorhaben nahezu der Unmöglichkeit, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, aber es ist, soweit ich es jetzt gesehen habe und versucht habe, nicht möglich, jetzt alle Länder über diese definierten Kern- und Partnerbanken abzubilden. Es gibt einige Exoten, die machen das tägliche Arbeiten sehr spannend, aber auch das kriegen wir im Grunde genommen hin, weil es reduziert ist auf einige wenige sehr exotische Märkte und Länder.
Okay, ja, ja, spannend zu hören. Genau. Vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle auch noch über die Weiterentwicklung dann sprechen, des ganzen Treasury Managements bei Delivery Hero. Du hast es jetzt selber gerade erwähnt, es ist nicht möglich, alle Banken anzuschließen. Das wäre irgendwo wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, eben wenn man Aufwand Ertrag anschaut oder weil eben die Standards, die zugrunde liegende Standardisierung fehlt. Was seid ihr dann jetzt aktuell so am Arbeiten oder welche Weiterentwicklungsschritte stehen als nächstes an?
Genau, also wir haben im Grunde genommen, um wieder bei dem Bild zu bleiben, der Runway im Grunde genommen ist gebaut. Die Infrastruktur ist da, die Banken sind aufgesetzt, das TMS ist aufgesetzt, auch international ausgerollt. Das Team und ich sagen, wir sind jetzt derzeit in der Get-Ready-for-Take-Off-Phase. Im Grunde genommen profitieren wir jetzt von der Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben, wo wir wirklich viel Grund- und Basisarbeit gemacht haben. Wir haben viele Konten geöffnet und Konten geschlossen. Das ist alles sehr mühsam, sehr administrativ. Auch die Integration zusammen mit unserer Finance Systems Treasury Abteilung, die uns großartig unterstützen. Bei der Systemintegration haben wir im Grunde genommen die Verbindungen zwischen SAP und den Partnerbanken implementiert, wodurch wir schon viele operative, aber auch Treasury-Prozesse automatisieren konnten, wenn es um Zahlläufe, um Reconciliation, um das Reporting geht. Da haben wir großartige Fortschritte gemacht. Und jetzt, wo wir diese Infrastruktur haben, nutzen wir dieses Setup und leveragen das, wenn man so möchte. Was mir zurzeit sehr wichtig ist, dass wir Daten generieren im System. Also jeder Prozess, den wir aufgesetzt haben oder auch neu aufsetzen, geht es immer darum, immer alles direkt in SAP zu integrieren, die Daten dort reinlaufen zu lassen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Satz gehört auf einer Konferenz, da hatte jemand gesagt, Daten sind das neue Gold, das hört man oft. Aber der Zusatz war, Treasury sitzt damit auf einer Goldmine. Und das sehe ich genauso und dieses Potenzial wollen wir heben. Da sind wir gerade dran, auch ein entsprechendes Treasury Reporting aufzubauen. Was mich persönlich fast ein bisschen stolz macht, ist, dass wir es geschafft haben, nachdem wir die Infrastruktur gebaut haben und jetzt mehr und mehr Daten ins System laufen, dass wir quasi unser Treasury Reporting aufbauen. Wir haben ein Treasury Dashboard, wir haben die wesentlichen Bereiche des Treasury definiert, identifiziert, definiert und entsprechende Reportings aufgebaut. Und als kleiner Zusatz, weil ich das schon damals als Vision in 2017 kommuniziert und vorgegeben hatte, obwohl das sehr unrealistisch schien damals, sind wir heute in der Lage, das gesamte Treasury in einer App auf meinem Telefon abzubilden. Ich also jederzeit in der Lage bin, mein Telefon aufzumachen und mir die gesamten Cash-Bestände global anzuschauen, sämtliche Term Deposits, Money Market Fonds Investments, die wir getätigt haben oder tätigen, mir dort anzuschauen. Das ist schon wirklich großartig zu sehen, was sich daraus quasi ergibt, wenn man wirklich diszipliniert und strukturiert an einer Strategie und an einer Vision festhält. Ein zweites wesentliches Thema, an dem wir zurzeit dran sind, ist die Regionalisierung der Treasury-Organisation. Während wir in den ersten Jahren stark zentralisiert haben, um zu verstehen, wo stehen wir überhaupt, was haben wir überhaupt akquiriert, was läuft wie wo gut, was läuft wie wo anders, wo kann optimiert werden, entweder lokal, regional oder auch bei uns im Headquarter selbst, sind wir seit circa 2,5 Jahren dabei, regionale Treasury-Teams aufzubauen. Das ist immer meist auf die Kontinente, in LATAM, MENA, APAC verteilt und definieren derzeit Aufgaben, die einfach effizienter abgearbeitet werden können, wenn sie regional gecovert werden, als das unbedingt aus Berlin heraus ist. Ein ganz einfaches Beispiel: das Aufsetzen eines Nutzers für ein Online-Banking-System in Malaysia kann super aus Singapur heraus gemacht werden und muss nicht zwingend aus Berlin gemacht werden. Also, um es nochmal zusammenzufassen, unsere bestehenden Strukturen zu leveragen, Daten zu generieren, Reportings aufzubauen, um einfach bessere Entscheidungsgrundlagen zu haben für uns selbst, aber auch für unser Management, ist die eine Sache. Und das Regionalisieren, das heißt auch die Treasury-Organisationsstruktur zu optimieren, ist die zweite Sache, an der wir zurzeit dran sind.
Und eben, also zuerst von meiner Seite herzliche Gratulation zur Erreichung dieser Vision aus 2017. Du hast gesagt, woran ihr jetzt arbeitet. Gibt es da dann auch eine Vision, wenn ich nachfragen darf, zum jetzigen Zeitpunkt, wo du sagst, so könnte es weitergehen?
Ja, also wir hatten ja gesagt, Building the Runway, sagen wir mal abgeschlossen, wobei man immer, wann ist man eigentlich fertig, ja, aber sagen wir, das ist abgeschlossen. Wir befinden uns zurzeit in der Getting Ready for Takeoff-Phase. Das ist das, was wir gerade eben besprochen haben. Wenn du nach der Vision fragst, von hier, wo wir jetzt stehen, in die Zukunft, dann ist das sicherlich der Teil Flying. Das ist das, was wir ja erreichen wollen. Um ehrlich zu sein, habe ich ab und zu mal gestockt, aber es beunruhigt mich nicht. Es wird sich ergeben, was das Flying eigentlich genau bedeutet. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Phase, in der wir jetzt sind und versuchen hier zu optimieren, zu automatisieren, immer weiter, hatte ich vorhin vergessen, immer weiter an automatisierten und skalierbaren Prozessen zu arbeiten. Das ist der höchste Mehrwert, den wir dem Unternehmen hier leisten können. Und was dann die Zukunft bringt, es ist immer wichtig, ja, zu schauen in dem Markt, was entwickelt sich grundsätzlich, besonders auch im Treasury. Ich habe immer von Automatisierung gesprochen. In den letzten 2 Jahren habe ich immer in Klammern Echtzeitautomatisierung davor geschrieben. Wir haben hier einige Business Needs in einigen Ländern, gerade in Asien, wenn es in Richtung Echtzeitzahlungen geht, etc. Das sind sicherlich Themen, die wir uns dann anschauen, um zu schauen, wo geht da eigentlich der Markt hin, wo liegt die Zukunft, auch die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Ich bezweifle, dass, falls meine Kinder mal im Treasury landen, wer weiß, dass sie Zahlungsprozesse noch so abwickeln werden über, weiß ich nicht, Host-to-Host-Verbindungen oder irgendwelchen Zahlungsbatches, die dann durch Clearing-Systeme gehen und am nächsten Tag auf dem Konto der Gegenpartei sind, glaube ich nicht wirklich, dass das die Zukunft sein wird. Wir bei Delivery Hero in Treasury machen uns bereit für die Zukunft. Wir schauen genau, wo die Reise hingeht. Und mit all unseren Digitalisierungsanstrengungen und Bemühungen bin ich auch ziemlich sicher, dass wir dort gerüstet sind für das, was technologisch heute schon möglich ist und morgen wahrscheinlich Standard sein wird.
Sehr spannend. Also das tönt auch jetzt schon in dieser Phase ein, also für eine spannende Vision zu fliegen mit Echtzeitautomatisierung und eben auch die Skalierbarkeit. Da spricht man ja allgemein immer vom Treasury als Partner für das Unternehmen, mit der man die Gesamtunternehmensstrategie unterstützt. Und gerade im Punkt dieser Skalierbarkeit sehe ich einen sehr großen Nutzen, den eine Treasury-Abteilung für das ganze Unternehmen bieten kann. Das tönt doch sehr Absolut. Interessant.
Vielleicht noch ein Halbsatz zu dem, was du gerade gesagt hast. Bei der Skalierbarkeit ist es halt auch, ich habe jetzt zweimal das Glück und die Herausforderung gehabt, für sehr stark wachsende Tech-Unternehmen zu arbeiten. Und das ist im Grunde genommen einer der wesentlichen Faktoren, dass Strategien und auch Prozesse, die wir in den Teams aufgesetzt und umgesetzt haben, dass diese eben skalierbar sind, dass die Visionen unseres Managements, wenn sie erfüllt werden, eben auch, ich sage immer, im Backoffice, in der Administration eben abgewickelt werden können, um dieses enorme Wachstum, was sowohl Groupon hingelegt hat, als auch Delivery Hero, überhaupt managen zu können. Von dem her ist Automatisierung, Digitalisierung, Skalierbarkeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen Treasury Setup, besonders in solchen Unternehmen. Aber ich denke, das gilt auch allgemein.
Ja, aber ihr seid schon speziell schnell wachsend, auch mit den ganzen M&A-Transaktionen. Von dem her macht das enorm viel Sinn, oder, dass man sich auch auf dieses Wachstum fokussiert. Du hast jetzt gerade auch deine Erfahrungen bei Groupon und Delivery Hero angesprochen. Was rätst du anderen Group Treasurern zum Aufbau einer Group Treasury Organisation? Erstens, also wenn man das auf der grünen Wiese aufbaut, und zweitens, wenn man mit einem Erfahrungshintergrund eine bestehende Treasury Organisation weiterentwickeln möchte?
Spannende Frage. Ich erinnere mich an eine der Vorlesungen, die ich am IFZ hatte, und einer der Dozenten, da ging es auch um Aufbau von Treasury-Organisationen, sagte damals, die wenigsten werden eventuell das Vergnügen und die Chance gehabt haben, mal ein Treasury vom Greenfield aufzubauen. Ich hatte jetzt das Glück, das zweimal tun zu können, jeweils für sehr junge, dynamische und schnell wachsende Unternehmen. Was ich gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, eine klare Strategie zu definieren, die den derzeitigen Bedürfnissen und auch den erwarteten Wachstumsbedürfnissen gerecht wird. Wichtig dabei ist, neben der Strategie, dass man diese eben auch diszipliniert verfolgt und sich nicht, wie ich das manchmal nenne, in der Dynamik des Unternehmens und des Wachstums verliert. Denn sonst kann es passieren, wenn man immer nur von links nach rechts und von rechts nach links springt und dem nächsten Problem hinterherläuft, dass man sich vielleicht nach anderthalb, zwei Jahren umschaut und gar nicht so genau weiß, wo man eigentlich steht. Das bedeutet, dass man den roten Faden nicht verliert, die Strategie verfolgt, aber natürlich auch keine Scheuklappen aufsetzt, denn diese Unternehmen sind dynamisch, man muss agil agieren. Aber wichtig ist, seine Strategie zu definieren und klar diszipliniert zu verfolgen. Der Vorteil beim Greenfield ist, man hat im Grunde genommen in Anführungszeichen keine Altlasten, keine alten Strukturen, vielleicht manchmal hier und da auch veralteten Systeme. Das hat einen gewissen Vorteil, aber darin liegt eben auch eine gewisse Herausforderung, weil man im Grunde genommen, wie wir gesagt haben, auf einer grünen Wiese steht. Man sitzt vor einem leeren Blatt Papier und fängt halt von null an. Das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Wichtig ist natürlich auch, dass bei dem, das gilt aber allgemein, wenn man in so ein Unternehmen kommt, wie ich damals, dass man zusammen mit seinem Team die Strategie definiert, dass man alle abholt, dass alle mit im Boot sind, dass alle überzeugt sind, Denn das Aufbauen einer Treasury-Struktur ist manchmal schwierig. Es gibt manchmal Rückschläge, es gibt Erfolge. Und vor allen Dingen bei den Rückschlägen ist es wichtig, dass das ganze Team zusammensteht und überzeugt ist von der Strategie, am Ball bleibt. Auch für uns war das Implementieren unseres TMS die ersten 1,5 Jahre schwierig. Wir hatten keine Erfahrung mit SAP. Wir mussten nebenbei noch das Wachstum handeln. Also da waren sehr, sehr schwere Zeiten, aber wir haben dran geglaubt und wir sehen jetzt nach mehreren Jahren, leveragen im Grunde genommen das, was wir aufgebaut haben. Und wenn wir heute unsere Reportings anschauen und das vergleichen mit dem, was wir damals gemacht haben, was wir damals für Daten hatten, etc., ist das wirklich eine ganz andere Welt. Und dann ist es wirklich schön zu sehen, wenn man eben an dieser Strategie dran geblieben ist und eben gemeinsam auch diese Hürden bewältigt hat. Wir hatten es schon angesprochen, standardisierte, automatisierte, skalierbare, digitalisierte Prozesse ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig für Firmen, für die ich jetzt in der Vergangenheit gearbeitet habe und heute arbeite. Das gilt aber allgemein. Ich glaube, Firmen, die technologische Veränderung, die Möglichkeiten, die sich uns bieten, sind vielfältig. Es geht immer alles sehr schnell voran, technologisch. Und dort am Ball zu bleiben, ist, glaube ich, essentiell. Ich sage immer, man muss immer auf der Welle bleiben. Man muss nicht unbedingt immer vor der Welle sein, aber auf gar keinen Fall dahinter. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, auch bei uns damals, gerade in den ersten 2 Jahren, ist die Auswahl der externen Partner, seien es Banken, seien es Treasury-Management-Systeme, seien es andere externe Systeme oder Plattformen, Handelsplattformen, fürs Ethics Trading etc. etc., dass man hier auch innerhalb der RFPs, die wir durchgegangen sind, gerade mit den Banken darauf achtet, dass das innovative Banken sind. Die müssen doch nicht alle Lösungen für die Zukunft haben, aber wir mussten immer das Gefühl haben, dass sie das gleiche Verständnis von der Zukunft haben, technologisch gesehen, und dass man zusammen dann in die Richtung geht. Delivery Hero bietet sich gegenüber den externen Partnern auch immer als Innovationspartner an. Gibt es neue Produkte, Systeme oder was auch immer, die ausprobiert werden, sind wir gerne auch dabei, als Innovationspartner Dinge mitzuentwickeln. Das sind im Grunde genommen die Punkte, die wichtig sind, wenn man vom Greenfield aufbaut, aber auch wenn man eine gewisse Struktur hat und diese weiterentwickelt. Das Allerwichtigste ist natürlich immer das Team. Ich hatte es angesprochen, dass es von der Strategie überzeugt ist. In unserem Fall haben wir die komfortable Situation, dass wir ein sehr, sehr stabiles Team sind, seit vielen Jahren jetzt zusammenarbeiten, was in so dynamischen Jungunternehmen nicht immer Standard ist. Also die Fluktuationsraten sind manchmal sehr hoch. Bei uns sind sie sehr, sehr niedrig, nahezu keine Fluktuation, und das hilft auch enorm. Also das gesamte Team war im Grunde genommen von Anfang an mit dabei und hat all die ganzen Entwicklungen gesehen, und das begeistert, das motiviert, und macht dann am Ende auch Spaß.
Vielleicht die Anschlussfrage vor dem aktuellen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel schon ganz allgemein. Was ist euer Erfolgsrezept, dass ihr so ein stabiles Team habt und über Jahre jetzt damit Erfolge erzielen konntet?
Vielleicht 2 Punkte dazu. Das erste ist, dass das Thema Fachkräftemangel, das ist ein Thema. Wir sehen das schon die letzten Jahre, wir sehen es in diesen Jahren, und ich glaube auch in Zukunft wird das ein großes Thema bleiben. Was bei Delivery Hero allgemein, das gilt für mein Team, aber auch für die gesamte Firma, gilt, ist, dass wir sehr international aufgestellt sind. Also es ist bei uns, wir sind in der Lage, quasi Talente aus der ganzen Welt zu akquirieren. In unserem Head Office in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Sprachen dort gesprochen werden und aus wie vielen Nationen die Mitarbeiter kommen, aber es ist super international, und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man jetzt nicht, beispielsweise auch die Sprache. Ich habe mit anderen Unternehmen gesprochen, die manchmal Recruiting-Probleme hatten. Da ist allerdings eine wesentliche Herausforderung, dass Muttersprache Deutsch ist oder extrem gute Deutschkenntnisse. Bei uns ist es Englisch, und jede weitere Sprache ist ein Vorteil. Deutsch hilft bei uns im Büro nur sehr bedingt. Ich denke, das ist ein Faktor. Wenn du bezogen auf das Team, denke ich, Ich sage immer, mit dem Wachstum, was wir hinlegen, ist genügend Platz für alle nach oben, in die Breite etc. Ich hatte schon angesprochen, wir haben Leute, die haben bei uns als Werkstudenten angefangen und sind heute Manager und leiten kleine Teams innerhalb meines Teams. Also da ist für jeden wirklich sehr viel Entwicklungspotenzial. Und was ich vorhin auch angesprochen hatte, dass das Team die ständigen Erfolge sieht, der von uns gemeinsam entwickelten Strategie, dass wir sehen, was sich entwickelt. Wir haben die Erinnerung, wie war es 2017, 2018, auch 2019 noch. Und wenn wir dann heute sehen, was wir erreicht haben, motiviert das extrem. Und wir können auch sehen, basierend auf der Infrastruktur, die wir haben, was in Zukunft alles noch möglich ist. Und ich glaube, dass das gilt für mich persönlich, dass ich einfach motiviert bin und begeistert für das, was in Zukunft noch kommen kann. Und das gilt für das gesamte Team genauso. Ich glaube, das ist einer der Faktoren, weshalb das Team so stabil ist und weshalb es so viel Spaß macht, innerhalb des Teams zu arbeiten. Schwere Zeiten hinter uns, ja. Es sind auch noch schwere Zeiten vor uns, aber spannend. Ja. Immer spannend. Ja.
Also auf jeden Fall kann ich das nur unterschreiben, deine Ausführungen jetzt, was du angetroffen hast, was du entwickelt, an die Hand genommen hast und auch wie es weitergeht und wie ihr jetzt mit eurer Situation und allgemein der Situation umgeht. Das tönt extrem spannend. Von dem her, glaube ich, sind wir am Schluss angelangt unseres Gesprächs und ich danke dir, Christian, ganz vielmals für die spannenden Einsichten.
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem sonnigen Berlin.